Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olakcoğlu.
Und wir laden euch wieder ein zu einem neuen räuberischen Espresso.
Ja, und wir haben jetzt inzwischen neues Equipment.
Eine neue Espresso-Maschine.
Und das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmlage der beteiligten Podcaster aus. Und ich freue mich, dass jetzt endlich mal meine Stimme nicht mehr verzerrt ankommt. Und
genau, wenn ihr euch gefragt habt, wer sonst immer diese High-Pitch-Voice hatte, das war Musti, aber das lag nicht an ihm, sondern das war einfach das Mikrofon.
Und man kommt auch wesentlich seriöser rüber, denn wir müssen uns ja eins überlegen, dieser Podcast wurde ja von Anfang an mit einer Schmutzkampagne überzogen.
Aber ja, nein, meine Stimme ist nach wie vor wie früher, ich bin immer noch laut und ja, ich hoffe mal, dass das jetzt noch deutlicher ankommt. Ich bitte schon vorab das Gekreische und das laute Giole und
unserer Fans im Hintergrund zu entschuldigen.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall und sind auch schon gespannt auf das Feedback und beginnen, ja, den Neustart oder sozusagen die neue Ära.
Den technischen Neustart sozusagen.
Genau, ne? Mit einer Folge zu einem Delikt, das meines Erachtens ein wenig unterschätzt wird. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, im Hinblick auf die praktische Bedeutung irgendwo auch nachvollziehbar. Aber klausurtaktisch oder Klausurpraxis technisch gesprochen schon immer wieder mal abgefragt wird.
Ja, und häufig übersehen wird, weil es meistens nicht nur oder nicht vordergründig um dieses Problem oder dieses Delikt geht, sondern es taucht dann immer so hinten ran noch mit auf. Und da ist es dann manchmal gar nicht so schlimm, wenn man es übersieht, im Sinne von, es gehen einem viele Punkte verloren, aber es gehen einem eben doch Punkte verloren. Und wenn man es sieht, kann man natürlich zeigen, hey, das habe ich auch bemerkt. Ne? Genau. Aber es gibt natürlich auch Konstellationen, in denen da Probleme auftauchen. Um die wollen wir uns heute auch kümmern. Aber
es Mustafa, geht um Totschlag.
Sag uns doch mal die drei Hashtags heute.
Ja, Hashtag 1 lautet Strumpfmaske. Hashtag 2 Pommes. Heute mal aufgezählt, ja. Und Hashtag 3 WG. Also für Wohngemeinschaft.
Ah, okay. Ja, also Strumpfmaske, Pommes, WG, worum könnte es wohl gehen?
Ich hatte es ja gerade gesagt, Totschlag. Nein, es geht um den Hausfriedensbruch. Wuhu!
Ja.
123 StGB. 1, 2, 3.
Hausfriedensbrei, da haben wir es wieder.
Nein, aber auch mit der Aufzählung. Ach so. Das war aber unbewusst.
Ah, okay. Richtig gut. Aber das war jetzt eine kleine Reminiszenz an unsere allererste Folge, wo unser Humor auch mal kurz in einer Side-Note gebasht wurde. Ne? Aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein.
Ja, 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei. Hausfriedensbruch in der Klausurbearbeitung. Ein, wie gesagt, beliebtes Delikt, sozusagen als Sidequest, könnte man sagen. Ja? Ja. Also gerne mal noch zusätzlich abgefragt mit kleinen Sonderproblemchen, mit einem besonderen, ja, Rechtsgut, eigentlich insofern auch einzigartig, das Hausrecht und insofern auch mit einer besonderen Struktur. Das ist insofern auch immer bemerkenswert, dass die Studierenden beim allerersten Zusammentreffen, das passiert ziemlich früh, weil ich denke mal auch schon im Grundkurs, dass man mit diesem Delikt konfrontiert wird, so ein bisschen überfordert sind, weil es nicht das klassische Verletzungsdelikt ist. Ja. Also man kennt immer Sachbeschädigung, Körperverletzung und etwa Totschlag. Ja, ja, und dann kommt plötzlich hier der Hausfriedensbruch um die Ecke und man prüft trotzdem vielleicht Kausalität, wo das gar nicht mehr erforderlich ist oder wo das zumindest nicht passt, ja, strukturell. Ja, wie sieht es mit der Struktur aus? Schauen wir mal ganz kurz in die Norm hinein.
Ja, das ist, man hört uns blättern.
In der Tat. Und ja. Wir können das hier nochmal so, ne, so ein bisschen ASMR, Espresso. Aber es ist tatsächlich deshalb auch interessant, weil wir im 123 nicht nur ein aktives Tun haben, sondern wir haben mit Absatz 1 Variante 2 ein echtes Unterlassungsdelikt.
Das kommt noch dazu, ja. Das ist ja auch eine Seltenheit im StGB, dass wir sozusagen gleichsam jeden ansprechen und ja, eine Pflicht aufstellen, aber hier nochmal mit der Besonderheit, dass diese Pflicht durch ein aktives durch eine aktive Handlung wiederum des Hausrechtsinhabers erst entsteht, nämlich durch diese eben Aufforderung. Lesen wir mal kurz rein, wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, hatte ich mal in meinen Übungen gesagt, kann man sich eigentlich also sparen bzw. streichen diesen Begriff widerrechtlich, weil das nur ein allgemeiner Hinweis auf die Rechtswidrigkeit ist. Oder, und jetzt kommt eben diese zweite Alternative, die du sie eben angesprochen hast, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten hin sich nicht entfernt, wird bestraft. Und auch jetzt schon mal wichtig, Absatz 2, die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
Und interessant ist auch, es gibt keinen Absatz 3, der irgendeine geartete Versuchsstrafbarkeit normiert und 123 von der Strafdrohung her ein Vergehen. Und deswegen ist das der versuchte Hausfriedensbruch nicht strafbar.
Ganz, ganz wichtiger Hinweis insofern, weil man das ja beispielsweise kombinieren könnte mit einem umgekehrten Erlaubnistatbestandsirrtum, hatten wir mal eine Klausur am Laufen. Und wenn man sich dort dann eben dieser Versuchslösung anschließt, dann kommt man eben straflos aus der Schose raus. Und vor allem bringe ich das immer so als Beispiel, den 123, der zeigt so, okay, wir können bei denjenigen Delikten, bei denen die Versuchsstrafbarkeit angeordnet ist, immer darauf schließen, dass es ein Vergehen, weil sonst würde ja die Versuchsstrafbarkeit nicht angeordnet werden. Aber wir können nicht umgekehrt sagen, dort, wo die Versuchsstrafbarkeit nicht angeordnet ist, muss es sich um ein Verbrechen handeln. Es kann sich nämlich natürlich auch um ein Vergehen handeln, bei dem die Versuchsstrafbarkeit nicht angeordnet ist. Und das trifft eben auf unseren Hausfriedensbruch, den 123 StGB, zu. Ja, aber kommen wir jetzt zur Struktur bzw. zum Prüfungsaufbau. Natürlich ergibt es dort Sinn, hier zwischen diesen zwei Varianten zu differenzieren und vor allem mit dem aktiven Part, also dem aktiven Eindringen in die geschützten Bereiche zu beginnen. Und da ist es dann auch nicht besonders, sag ich mal, aufwendig oder besonders schwierig strukturiert, sondern es ist relativ einfach durchzuprüfen. Man sucht sich die geschützten Räumlichkeiten aus. Da muss man dann halt wissen, was das bedeutet und geht dann auf die Tathandlung über.
Genau. Und da kann es zum Beispiel eine Wohnung sein, was jetzt abstrakt erstmal eine Räumlichkeit ist, die der Bestimmung nach zur Unterkunft von Menschen oder von einem Menschen oder von mehreren gedacht ist. Das ist relativ eindeutig bei einem Wohnhaus, also ob das jetzt ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung ist, spielt keine Rolle. Das muss aber nicht vier Wände und eine Tür haben, also das kann auch ein Zelt sein, vielleicht auch ja, beim Camping auch der Wohnwagen, vielleicht auch also bei Autos ist man eigentlich eher vorsichtig, sondern nee, also das dient jetzt nicht der Wohnung von Menschen. Das kann aber vielleicht bei einem Fernfahrer, der in seinem LKW auch übernachtet, da ein Bett hat, einen Fernseher hat, vielleicht auch wieder anders sein.
Es gibt auch Teile sozusagen um das Haus herum, vielleicht Terrassen,
ja.
Beziehungsweise ja,
Hofräume. Also der Vorgarten, ne, mit
genau.
Seinem, wobei
das schwierig.
Das könnte aber sonst, wenn da irgendwie ein Zaun drumherum ist, im Zweifel immer noch das befriedete Besitztum sozusagen sein. Das ist ja fast schon ein bisschen ein Auffang für außerhalb, aber es gehört irgendwie doch noch zum Grundstück. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber die größeren Probleme oder vielleicht die spannenderen Probleme tauchen vielleicht eher bei der Variante des Geschäftsraumes
auf. Da ne? Können wir dann vor allem sozusagen in Relation zur Tathandlung des Eindringens, ja. So gesehen wäre vielleicht noch interessant, zumindest darauf hinzuweisen, knapp, dass dieser Wohnungsbegriff der weitere Wohnungsbegriff ist, der ja wohl auch inzwischen dem 244 in seiner ursprünglichen Fassung zugrunde liegt, aber der 244, also der Wohnungseinbruchsdiebstahl, wurde ja dann nochmals um einen engeren Wohnungsbegriff im Absatz 3 oder Absatz 4 ergänzt.
Genau, wo es um die Privatwohnung, die dauerhaft genutzte Privatwohnung geht,
ja.
Gerade in Abgrenzung zum Ferienhaus in der Toskana oder irgendwo anders. und hier von diesem Wohnungsbegriff ist aber natürlich auch das Ferienhaus in der Toskana oder die Zweitwohnung des sich auf Montage befindlichen Handwerkers oder so gemeint.
Genau. Ja, du hast es gesagt, wenn wir eine Wohnung haben, dann sollte man vielleicht so diese Definition trotzdem parat haben, aber die Schwierigkeiten liegen dann unter Umständen woanders und regelmäßig ergeben sich in diesen Fällen weniger Schwierigkeiten. Dann ist es eben Wohnungseinbruchsdiebstahl, dann liegt vielleicht das Problem eben irgendwo bei den Vermögensdelikten. Interessanter wird es dagegen eben beim Geschäftsraum.
Wobei aber auch noch nicht definitorisch in dem Sinne, ne?
Genau.
Sondern dann, wie du gesagt hast, im Zusammenhang mit dem Eindringen.
Genau. Vielleicht bevor wir auf den Geschäftsraum übergehen, noch mal ganz kurz, weil du es bereits angesprochen hast mit dem befriedeten Besitztum. Damit sind Grundstücksflächen gemeint, die in einer äußerlich erkennbaren Weise mit zusammenhängenden Schutzsphären,
ja,
so heißt es dann immer, gegen das beliebige Betreten durch andere gesichert sind. Absperrzäune, Hecken. Ja,
der berühmte Maschendrahtzaun.
Genau. Ne?
Aber vielleicht auch einfach ein Seil. Also es muss ja nicht wirklich etwas sein, was mich daran hindert.
Genau.
Also das muss jetzt kein Elektrozaun oder so sein, sondern es geht darum, dass klar erkennbar ist, Achtung, hier möchte ich nicht, dass jemand drauf. Das kann also dann vielleicht auch mal ein paar Schilder sein, wo steht, Achtung, das ist hier Privatgrund, betreten verboten.
Trotzdem muss das aber dann eingehegt sein.
Natürlich.
Ne? Und das dürfen wir nicht vergessen.
Das ist klar.
Es genügt dann nicht das Schild allein. Ne? Das reicht dann nicht für ein befriedetes Besitztum. Also wir müssen das schon so klar noch sehen können, was ist jetzt eigentlich
befriedet. Was gehört dazu, ja.
Ja, ja. Genau. Ja, und das wären sozusagen die Tatobjekte. Zum einen die Wohnung, dann das befriedete Besitztum und dann der Geschäftsraum. Und der Geschäftsraum, es gibt dann noch den abgeschlossenen Raum
zum öffentlichen Dienst.
Aber nehmen wir mal jetzt den Geschäftsraum, das ist wohl die häufigste Klausurvariante, zumindest in einem bestimmten Setting. Der abgeschlossene Raum, der seiner Bestimmung nach dem Betreiben gewerblicher, aber auch wissenschaftlicher, das heißt auch die Räumlichkeiten Hochschulen etwa, ja, das Büro des Professors, wo dann die Klausuren vielleicht schon drin liegen.
Aber auch der Hörsaal, also wir sind in verschiedenen Konstellationen bei uns jetzt in Erlangen schon darauf hingewiesen worden, dass wir als Dozierende auch das Hausrecht in den Hörsälen dann für die Uni ausüben, um in unterschiedlichen Konstellationen, die denkbar sind, befugt zu sein, auch zu sagen, Achtung, also Sie verlassen jetzt bitte diesen Saal. Das kann ja nun in unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Gründen immer vorkommen, aber kam es bei mir jetzt noch nicht, aber.
Ja, das ist, ich will auch nicht in diese Situation kommen, dass man irgendwie jemanden des Raumes verweisen muss. Also ich hatte mal schon Situationen, wo es dann zum Beispiel sehr laut wurde oder wo mal Studierende betrunken waren, zu Bergzeiten etwa, da kamen dann mit so Bierkästen in die Vorlesung
rein. Also für alle nicht fränkischen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Bergkirchweih geht jetzt auch wieder los.
Genau.
Ist ein großes Volksfest und da wird dann auch vorher schon mal in der Vorlesung, gerade in den unteren Semestern, gerne mal ein Bier geöffnet.
Ich meine, da kann man auch wirklich schön in der Vorlesung dann auf diese Person verweisen, sagen, hier ein Beispiel für Schuldunfähigkeit oder vermindernde Schuldfähigkeit und so weiter, ja. Kann man sich durchaus vorstellen. Aber ansonsten kann das mal ärgerlich sein. Deswegen wollen wir wieder zurück zu unseren Räumlichkeiten. Naja, jetzt haben wir eigentlich auch schon alles durch. Wohnung, Geschäftsraum, befriedetes Besitztum, eben die abgeschlossenen Räumlichkeiten. Das ist, wie gesagt, nicht das große Problem in den Hausfriedensbruchfällen, sondern eher die Tathandlung. Und das ist eben einerseits entweder das Eindringen oder eben das Verweilen trotz Aufforderung. Und hier kann man eigentlich ganz, ganz viele schöne Klausurprobleme einbauen. Ausgangspunkt ist immer die Definition.
Mhm. Und das ist spannend, weil aus dieser Definition, in der ja auch ein bisschen innewohnt, was verstehen wir da drunter? Also was liegt da drin? Ein Problem des Hausfriedensbruchs oder ein Problem, was beim Hausfriedensbruch immer auftritt, deutlich wird. Nämlich wenn wir sagen, das Eindringen ist das Betreten gegen oder jedenfalls ohne den Willen des Berechtigten. Darin kommt ja aber zum Ausdruck, und so ist es ja auch im landläufigen Verständnis, eindringen kann ich nur ohne den Willen oder gegen den Willen. Denn wenn ich jetzt sage, herein, wenn es kein Schneider ist, hereinspaziert, dann würde niemand hinterher sagen, ja, du bist eingedrungen, sondern du bist hineingegangen. Das heißt, das Ganze muss gegen den Willen passieren oder ohne den Willen. Und eingedrungen ist jemand dann, wenn er mit einem Teil des Körpers in diese jeweilige Räumlichkeit gelangt ist. Jetzt würde ich sagen, wenn er mit der Hand so reinfährt und die Fingerspitze durch den Türrahmen durchhält, würde ich mich schwer tun, das als Eindringen zu verstehen. Wenn er mir jemand den Fuß reinstellt und dann die Tür auch nicht mehr zugeht, dann würde ich das schon davon umfasst ansehen.
Ja, würde ich auch so machen. Also es ist schon, geht schon wieder in die Richtung theologischer Auslegung natürlich.
In der Tat.
Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir definieren das ja erst einmal und dann reden wir vom Betreten gegen den Willen des Berechtigten. Dann, wenn es dann im Anschluss heißt, der Täter muss einem Teil seines Körpers, betreten kann ich nicht mit meinen Armen.
Also
widerspricht sich dann auch so ein bisschen.
Aber
von daher kann man das, glaube ich, schon so auslegen, wie du es gesagt hast. Wenn man erstmal dann irgendwie drinsteckt, ein gewisser Kraftaufwand etwa auch notwendig wäre, um die Person wieder rauszubekommen, das scheint mir eben für ein Eindringen auszureichen.
Andererseits, wenn man eben mit der Hand die Tür blockiert,
das
ist immer schwierig. Wichtig vielleicht in dem Moment zu bemerken, denn diesen Bogen habe ich eben nicht ganz geschlossen, als ich von gegen den Willen gesprochen habe. Warum ist das denn so wichtig, dass gegen den Willen schon im Eindringen Dingen steckt. Naja, weil das bedeutet eben, dass wenn es mit dem Willen erfolgt, schon der Tatbestand entfällt. Ja, also genau. Es liegt dann ein tatbestandsausschließendes Einverständnis vor.
Genau, das hatten wir im Kontext schon des Diebstahls mal erläutert. Wer jemandem was reicht oder wenn dem Täter die Sache irgendwie ausgehändigt wird, dann können wir eben auch nicht sagen, dass er die Sache weggenommen hat. Und dasselbe geht letztlich auch hier. Ja, kommen wir aber jetzt mal sozusagen zu den denkbaren Fragestellungen im Kontext des Eindringens. Und ja, wenn wir eben auf diese Definition nochmal abstellen, auf die einzelnen Elemente dieser Definition, dann ist nicht nur dieser Aspekt, dass das Betreten gegen den Willen erfolgen muss, sondern eben gegen den Willen des Berechtigten. Und schon da können sich letztlich Fragen auftun, nämlich...
Denken wir an den Hashtag... WG genau. Zum Beispiel.
Ja,
das muss ja jetzt nicht unbedingt eine WG sein, das kann ja, also da gibt es ja verschiedene Konstellationen, aber generell erstmal eine Mehrheit von Bewohnern. Mhm. Wessen Wille ist da ausschlaggebend?
Also ich würde sagen, wenn das von Anfang an so...
Meiner.
Also ich würde meinen, wenn man das eben von Anfang an so aufteilt, eine klare Raumaufteilung, es gibt beispielsweise einen Gemeinschaftsraum und dann gibt es eben sozusagen Einzelräumlichkeiten, dann wird man das auch sicherlich so aufspalten können, und zwar nach dem Willen sozusagen der einzelnen Rechtsgutsinhaber. Ich würde das auch nicht zu stark sozusagen vom Vertrag irgendwie abhängig machen, sondern auch vielleicht von den faktischen Gegebenheiten. Und wenn es dann eben heißt, ich habe auch zum Beispiel vielleicht einen eigenen Schlüssel für diese Räumlichkeit, kann das nochmal vielleicht abschließen oder es ist eben deutlich getrennt und so weiter, dann würde ich eben sagen, dass die einzelnen Bewohner auch über diese Räumlichkeiten das Hausrecht ausüben, aber über das Gemeinschaft oder den Gemeinschaftsraum eben auch ein gemeinsames Hausrecht.
Das würde ich auch so sehen und das deckt sich ja auch damit, dass wenn man sagt, es gibt zum Beispiel eine Durchsuchung.
Also wenn ihr kifft, ne? Beispielsweise, wenn ich, genau, dann bitte nur im Einzelzimmer und nicht im Gemeinschaftsraum.
Oder generell jetzt, wenn man mal dran denkt, an eine Zeit, an der Cannabis noch verbotener war schön. Als jetzt, so würde ich es dann wirklich formulieren.
Genau so musst du es formulieren.
Da und dann die Polizei mal vorbeigeguckt hat, also und das gilt ja heute noch in Bezug auf andere kriminelle Handlungen, dann beschränken sich ja zum Teil auch die Durchsuchung eben gegen die, also die Durchsuchung auf die Räumlichkeiten des Beschuldigten, gegen den die Ermittlungen eben geführt werden. Und da sieht man eben auch die Trennung des Wohnungsgrundrechts.
Glück gehabt, dass wir in dem Rechtsstaat leben. Ja,
genau. Und das passt natürlich auch hier zu dieser Unterscheidung. Wenn man jetzt natürlich sagt, das ist die gemeinsame Ehewohnung oder dann bezogen auf die Gemeinschaftsräume der WG, da wird wohl ein gemeinschaftliches Recht ausgeübt werden. Aber dann kann man natürlich fragen, ja Moment mal, müssen dann kumulativ alle einverstanden sein, dann lässt sich natürlich vielleicht der unliebsame Partner oder die unliebsame Partnerin eines WG-Mitbewohners durch die anderen fünf einfach rausekeln, indem man sagt, nö, wir stimmen nie alle zu. Mm. Oder reicht es dann eben, wenn einer sagt, komm rein, du darfst hier sein.
Also tatsächlich tendiere ich dazu, wenn einer nicht, also für jedenfalls im Hinblick auf den Gemeinschaftsraum nicht einverstanden ist, dass dann sozusagen das Gesamteinverständnis in Anführungsstrichen infiziert. Das hat letztlich zur Folge, dass dann einzelne Personen ausgebotet werden könnten, wie du es gerade beschrieben hast, aber auf der anderen Seite, naja, will ich dann auch in so einer WG bleiben?
Ne? Ja. Ist das die nächste Frage? Genau. Und andererseits ist es natürlich, wenn es mein Hausrecht ist, dann darf ich da eben mitbestimmen. Also ich würde das auch so sehen. Man muss aber dazu sagen, die herrschende Meinung stellt da doch auf diese Gleichwertigkeit des Hausrechts eher ab und sagt, naja, ich muss auch die Ausübung des Hausrechts in dem Sinne dulden der anderen, dass ich sage, komm rein, und dass es eben eine Zumutbarkeitsgrenze gibt in beide Richtungen, so würde ich das zumindest verstehen, zu sagen, ich darf nicht missbräuchlich jeden ausschließen, nur weil ich meinen Mitbewohner nicht mag, aber andererseits muss ich auch nicht jeden dulden, sofern es mir jedenfalls nicht mehr zumutbar ist. Aber das ist natürlich etwas weiter, als wie wir das jetzt formulieren würden.
Ja, also es ist schon so, dass man das dann vom Einzelnen aus formuliert, also mehr auf die Ausübung des Hausrechts durch den Einzelnen abstellt. Es wäre aber jetzt auch bei meiner Auffassung, wäre es jetzt nicht so, dass wir sagen, wir bräuchten praktisch immer die Gesamtzustimmung der der Wohnungseigentümergesellschaft sozusagen oder der aller Mitbewohner, das bräuchten wir jetzt hier nicht. Es wäre bloß so, dass ich sagen würde, in dem Moment, wo vorab feststeht, jemand will das nicht, dass dann immer die Ausübung des Einverständnisses missbräuchlich wäre. So könnte man es nämlich auch machen.
Und das sehe ich schon auch so, denn das ist ja das Problem bei gemeinschaftlich ausgeübten Rechten und das macht es vielleicht, wenn wir den konkreten Gegenstand bei einer Sache und Mitgewahrsam haben, ein bisschen einfacher. Aber beim Hausrecht verliert ja derjenige auch sonst komplett seine Ausübungsmöglichkeit.
Genau, ne? Also das soll schon eine Möglichkeit geben, das irgendwie vorzujustieren zumindest. Und ansonsten, wenn man davon ihm nicht Gebrauch macht, wenn man nicht von Anfang an sagt, der nicht oder was auch immer, dann ist es ja auch angemessen zu sagen, wenn jemand anders die Person reinlässt, ist halt dieses Einverständnis wirksam.
Und auch da hat man dann natürlich eben am anderen Ende das Missbrauchsargument.
Genau. Ne?
Und wenn das dann vergiftete Situationen sind, naja, dann, es ist ja leicht, Wohnraum zu finden momentan.
In München, Berlin.
Genau.
Und so weiter. Genau. Gut. Vielleicht ähnliches Thema, wenn auch nicht vergleichbar. Wie ist es dann sozusagen innerhalb der Familie? Da kann man ja auch sagen, so Teenager, da dann, die dann irgendwie in der Pubertät sind. Ja, das ist, ich habe ein Recht auf Privatsphäre. Ihr dürft nicht in mein Zimmer und ich habe hier das alleinige Hausrecht über meine Räumlichkeiten.
Heute bin ich mal der mit dem popkulturellen Film, mit der Filmanspielung um die Ecke. Scary Movie. Ich habe gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Kannst du dich an die
Ja. Genau. Aber ja, nee, also tatsächlich da die Frage, da wird man schon eher sagen, naja, die Eltern allein schon im Hinblick auf das Erziehungsrecht, aber dann auch aufgrund der faktischen Gegebenheiten, dass insgesamt sozusagen hier ein Zugriff beziehungsweise eine Möglichkeit, die Räume zu betreten, gegeben ist und dementsprechend auch die Elternteile da wohl auch das Hausrecht mit ausüben
dürften. Und da würde ich dann auch sagen, also das ist vielleicht dann irgendwann anders, wenn der Volljährige in der Etage bei den Eltern also in einer extra Etage im Haus der Eltern wohnt, vielleicht eine Miete auch dafür entrichtet und so, dann sind da, also nicht, dass wir es an monetären Aspekten festmachen, aber das spricht dann für eine Verfestigung anderer Hausrechtsverhältnisse. Ne?
Genau. Ja gut, das kann man auch noch weiter spinnen. Also man könnte beispielsweise auch drüber nachdenken, naja, wer übt dann bei größeren Räumlichkeiten, also oder bei öffentlich zugänglichen, da wären wir dann bei den Geschäftsräumen bereits, wer übt das dann aus? Gibt es dann sozusagen eine Art verlängertes Hausrecht, wie ist es bei Türstehern oder wie ist es bei Sicherheitsbeamten, ja? Haben die dann, wird das dann denen übertragen oder üben die das dann sozusagen, wie gesagt, nur mittelbar aus? Müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen, weil genug weitere Sonderprobleme im Hinblick auf diesen Hauptaspekt, den wir bereits angesprochen haben, nämlich in Bezug auf das Betreten gegen den Willen bestehen. Denn hier kann man sehr viel mit dem Einverständnis machen und sehr viel mit dem Einverständnis spielen, womit wir eben bei den anderen zwei Hashtags wären.
Ja, also jetzt stellen wir uns mal vor, wir gehen nachher noch was einkaufen, dann werden wir die Räumlichkeiten von den bestimmten Supermarktbetreiber betreten müssen und da steht ja jetzt nicht einer am Eingang und sagt, ja, du darfst heute rein und du darfst einkaufen, sondern
Und du nicht,
ne? Ja. In den Schuhen heute nicht, sorry. Ne? Sondern es geht ja darum, dass die Räume genau dafür da sind, dass Leute reingehen und dort was kaufen und ich sage jetzt mal so ganz platt, der Kunde ist König, natürlich darf ich da jetzt rein, ne? Aber das kann ja auch möglicherweise an Bedingungen geknüpft sein. Jetzt ist wieder die Frage, kann ich eigentlich etwas Tatsächliches, einen tatsächlich erklärten Willen an irgendwelche Bedingungen knüpfen? Man wird wohl sagen, an innere Bedingungen nicht, aber genau, wenn sie nach außen hin erkennbar sind, schon. Und was ist jetzt nach außen hin erkennbar? Ne? Und was kann ich jetzt, und wenn wir jetzt mal auf unsere Hashtags kommen, ich würde mal sagen, der Hashtag Strumpfmaskefall, das ist der, mit dem man häufig in der Klausur auch mal konfrontiert wird, dass als Annex dann noch verlangt wird, dass man sich dazu einlässt, was denn, also jemand geht in den Laden mit einer Strumpfmaske, begeht dort drin irgendein Vermögensdelikt.
Oder eben ohne eine Strumpfmaske.
Oder eben ohne eine Strumpfmaske. Mhm. Und dann ist die Frage ja, hat er denn damit jetzt auch einen Hausfriedensbruch verwirklicht oder nicht? Denn er ist ja nicht zum Einkaufen reingegangen, sondern um dort eine Straftat zu begehen.
Genau, und das will ja der Hausrechtsinhaber typischerweise nicht, sodass man eben sagen könnte, naja, auch hier ist irgendwie das Hausrecht verletzt. Der hätte ihn ja nicht reingelassen, wenn er gewusst hätte, das und so weiter. Nun spielt das aber im Hinblick auf den Tatzeitpunkt, nämlich im Hinblick auf das Eindringen, wenn wir auf diesen Moment eben abstellen, das ist der allein maßgebliche Zeitpunkt, Koinzidenzprinzip, dann müsste sozusagen, und das ist das, was dann unter der Überschrift so ein bisschen plakativ der Strumpfmaskentheorie erläutert wird, dann müssten sich diese bösen Absichten schon irgendwie an bestimmten Merkmalen manifestieren, sodass dann irgendein Hausrechtsinhaber sagen könnte von Anfang an, naja, ich lasse halt keine Leute mit Strumpfmasken rein.
Ja, aber dann das wäre führt zu einem Problem.
Genau, aber sein Verbot ist natürlich nicht, ich lasse niemanden rein mit bösen Absichten, sondern ich lasse niemanden rein, der
sich vermummt, genau. Ne? Weil der möglicherweise was Böses im Schilde führt.
Genau, oder vielleicht, weil ich das generell auch nicht will. Und also, dass das so gut passt in diesen Fällen, das ist ja so ein bisschen, also mit, auch mit dieser Strumpfmaske und dadurch eben auch so eingängig ist, das führt zu der Annahme, dass es was mit den bösen Absichten zu tun hätte. Ja, und dann denkt man immer, naja, hier ist, besteht auch ein besonders kriminalpolitisches Bedürfnis, das vielleicht zusätzlich noch eben über die, den Hausfriedensbruch zu erfassen. Aber wenn wir uns eben vorstellen, dass eben auch derjenige klauen könnte oder klaut, der eben keine Strumpfmaske aufhat, dann wird sozusagen so ein bisschen diese Durchlässigkeit dieses Konzepts eigentlich schon deutlich. Und noch schlimmer wird es mit dem Beispiel, das du schon vor dem Beginn des Podcasts angebracht hast.
Genau, also wenn wir jetzt Hashtag Pommes dran denken, da ist draußen ein Schild. Das ist vor allem deshalb deutlicher, weil natürlich draußen kein Schild sein wird mit niemand mit Strumpfmaske. Ne? Genau. Und gerade wenn wir, weil wir eben davon gesprochen haben, dass innere Vorbehalte schwierig sind, ne? Sondern dass sie irgendwie nach außen treten müssen, jedenfalls damit jemand vorsätzlich handeln kann oder vorsätzlich dagegen verstoßen kann, dann denken wir an dieses Schild. Ohne Pommes. Es ist immer, also ohne offenes Essen. Damit ist ja dann, es wird ja meistens dargestellt durch diese Pommes-Tüte oder durch das Eis.
Ne? Oder Hunde müssen leider draußen bleiben, als weiteres Beispiel.
Genau.
Ja? Ich meine, das mit dem auch diese weitere Bedingung, dass man irgendwie nicht vermummt in den Laden rein darf, das könnte man vielleicht in so eine Art AGB oder in so eine Art generellen Willen hineinlesen, denn dieses Einverständnis oder diese Beschränkung wiederum des Einverständnisses, das sind ja alles letztlich Willenserklärungen und die sind dann sozusagen einer Auslegung zugänglich. Die Frage ist aber, wie weit wir es eben auslegen können. Aber wenn wir es eben so machen, wie du es gerade gesagt hast, wenn eben diese Beschränkung allein maßgeblich ist, also wenn wir eben sagen, Leute mit Pommes in der Hand, Leute mit dem Hund und so weiter dürfen den Laden nicht betreten, ich betrete den Laden trotzdem mit diesem Hund, dann ist das ein Hausfriedensbruch, sorry.
Interessant ist natürlich, inwiefern diese Beschränkung, wenn wir sagen, klar, sie muss irgendwie der Auslegung zugänglich sein und jetzt, ich sage jetzt mal was ganz Verrücktes, Analogieverbot im Strafrecht, ja, dann kommt jetzt jemand mit Burger und nicht mit Pommes. Dann sagen wir jetzt, ja, aber draußen stand ja nur Pommesverbot. Aber ich würde sagen, das können wir gar nicht so direkt übertragen, denn es geht in dem Moment nicht, dass etwas normiert wird, was, also dass eine Analogie bezüglich der normierten Strafbarkeit erfolgt, sondern vielmehr dessen, wann bin ich einverstanden und wann nicht? Wie ist das zu verstehen?
Genau, ne? Und man könnte ja auch das umdrehen und sagen, das sind dann die Fälle, in denen die Strafbarkeit eher eingeschränkt wird. Und wir haben noch einen Vorteil, und so können wir eigentlich auch in der Praxis damit das einigermaßen operabel machen. Wir können immer sagen, wenn das falsch verstanden wurde, wenn das nicht sozusagen deutlich vernommen oder kenntlich gemacht wurde oder umgekehrt eben verstanden wurde, dann fehlt es uns ja am Vorsatz bezüglich des Nichtvorliegens eines generellen Einverständnisses. Übrigens sind wir jetzt auch damit beim Ort, wo wir das Ganze dann problematisieren könnten. Wir würden eben die Geschäftsräume bejahen, dann würden wir ein Eindringen grundsätzlich, könnten wir sagen, gegen den Willen plus, aber hier ein generelles Einverständnis. Fraglich ist, ob dieses Einverständnis wiederum eingeschränkt worden ist und so weiter. Und wenn wir jetzt von einer wirksamen Einschränkung ausgehen, aber festgestellt ist oder im Sachverhalt entsteht, dass das eben nicht zur Kenntnis genommen wurde, dann fehlt es ja dem Täter zumindest am Vorsatz, ja, bezüglich des Nichtfehlens eines Einverständnisses, oder man könnte auch umgekehrt formulieren, er geht trotzdem von einem Einverständnis aus. Und das ist jetzt auch kriminalpolitisch kein, ja, großes Drama, denn in dem Moment, in dem er da mit dem Eis im Supermarkt oder wo auch immer in diesem Kleidungsgeschäft herumläuft oder mit seinem Hund da unterwegs ist, hat doch der Hausrechtsinhaber oder diejenigen Leute, die für ihn das Hausrecht ausüben, immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir fordern dich jetzt hiermit auf, bitte, Sie haben das Schild womöglich übersehen. Ja,
können Sie nicht lesen, junger Mann.
Genau, können Sie jetzt wieder bitte den Raum oder diese Örtlichkeit verlassen?
Or I'm calling 911.
Genau, ja, so. Sonst rufen wir die Polizei. Übersetzung. und jetzt sind wir ja mitten jetzt in der Variante 2. Denn wenn ich mich jetzt weigere,
dann
ja,
verweile ich trotz Aufforderung. Also man könnte auch sagen, er chillt weiterhin im Laden, obwohl er eigentlich gehen soll.
Genau, ja? Mit dem Hund.
Also es ist die subsidiäre Variante, klar. Also das heißt, er muss zuvor rechtmäßig drin gewesen sein. Also oder er dringt ein und verweilt dann trotz Aufforderung, wenn wir dann irgendwie sagen würden, das wäre jetzt eine neue Tat, aber in den allermeisten Fällen wird erst das Eindringen im Vordergrund stehen.
Es bleibt ein Geschmäckler. Genau. Weil wenn man sich nämlich überlegt, wie du sagst, naja, ich kann dann irgendwie von ganz, ganz skurrilen Dingen das abhängig machen, ob ein Hausfriedensbruch als Hausrechtsinhaber vorliegt oder nicht. Aber wenn eben das Rechtsgut weit gefasst ist und das Hausrecht ganz viele verschiedene Dinge eben umfasst und ich eben sagen kann, heute eben nur Leute mit einem Anglerhut dürfen sozusagen den Laden betreten und alle, die eben keinen Anglerhut drauf haben,
eben die nicht. Und ich kann eben auch hinterher sagen, oh, du hast heute keinen Anglerhut auf, dann bitte ich dich jetzt, meine Räumlichkeiten zu verlassen. Oder was, meinst du das ernst? Ja, das meine ich völlig ernst.
Genau.
Da vorne hat der Maurer ein Loch gelassen.
Wobei, auf Wiederschauen. Wobei natürlich, wenn ich weiß, dass niemand mit Anglerhut oder niemand ohne Anglerhut den Raum betreten darf, dann bräuchte ich diese Auffangfunktion schon gar nicht.
Genau.
Weil, wenn wir eben davon ausgehen würden, dass das schon strafwürdig ist, würde ich jetzt mal vorsichtig anzweifeln. Aber so ist halt momentan die Ausgestaltung dieses Delikts. Man könnte es sicherlich irgendwie teleologisch einschränken, aber das ist nicht unproblematisch.
Eine Situation könnte natürlich auch sein, dass jemand sich in einem Kaufhaus einsperren lässt.
Ja, ne? Ich glaube, wir hatten sogar diese ähnliche Konstellation ja mit diesem, mit dem Büch, also mit dieser Hausarbeit schon im Rahmen unserer...
Sich in der Bibliothek einsperren lassen, genau. Ja, da aber das kann natürlich auch im Kaufhaus sein, da wird es ja erst dann zum 243, 244 möglicherweise, wenn auch was gestohlen wird, wenn jetzt einer sagt, ich finde es einfach mal spannend, mal abgesehen davon, dass ich es nicht machen würde, aber es gibt sicherlich einen gewissen Kick, nachts im Einkaufszentrum alleine irgendwo zu sein, weil man denkt, das ist jetzt vielleicht besonders spannend oder so.
Wie in den Zombie-Filmen.
Genau, und vorher darf man natürlich rein, aber ab 20 Uhr oder in anderen Ländern eben ab einer anderen Uhrzeit dann nicht mehr, dann wird es ab dem Moment eben ein Verweilen, wobei, dann haben wir keine Aufforderung mehr. Ja. Ne?
Stimmt, ja, die haben wir dann nicht.
Genau. Die haben wir dann nicht.
Ja.
Die kann aber dann noch kommen.
Ich kann dann drin bleiben.
Ja, du kannst dann auch drin bleiben.
Ja, Moment, es ist vielleicht, aber reicht dann die Durchsage, in 5 Minuten schließt unser Haus, wir bitten Sie, sich zu den Ausgängen zu begeben?
Genau.
Würde ich schon sagen. Ne?
Das ist genauso wie das Klingeln.
Ja.
Sozusagen, da hatten wir ja gesagt. Ich meine, da muss es letztlich so sein, dass diese Aufforderung, wenn man es ganz streng nimmt, ist das auch ein Problem, weil eigentlich müsste ja die Aufforderung nach dem Zeitpunkt des Wegfalls.
Ja, genau.
Das haben wir ja bei um 19.55
Uhr. Das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob 20.02 Uhr nochmal jemand sagt, in der Situation nicht, ob dann nochmal jemand sagt, jetzt aber raus. Ich glaube,
das machen die.
Andererseits lässt sich vielleicht diese Aufforderung konkludent verstehen? Nein, würde ich sagen, also eigentlich nicht.
Besteht da muss ja dann jemand trotzdem sagen,
in diesem Zeitpunkt noch nicht.
Ich sage also, raus, aber schnell.
Genau. Ne? Also es muss schon nach diesem Zeitpunkt, nach dem Wegfall der Berechtigung erfolgen. Ich habe noch ein Problem. Übrigens, das, was du mit diesem Nachtdings, das hat mich nochmal in Bezug auf etwas anderes getriggert. Im türkischen Recht, im türkischen Strafrecht gibt es ein Strafschärfungsmerkmal, das auf die Begehung zur Nachtzeit abstellt. Ja, das ist und zwar in Bezug auf den Diebstahl. Was ich deswegen so spannend finde, weil man diese Vorschrift wiederum aufgrund der Ladenöffnungszeiten oder Ladenschlusszeiten teleologisch reduziert in denjenigen Fällen, in denen es sozusagen schon 10 Uhr ist, aber es ist noch sehr hell, weil man sich sozusagen im Supermarkt befindet und das ist ja ganz normal beleuchtet.
Achso, die Strafschärfung stellt ist deswegen, weil es ist dunkler, man kann sich nicht, es ist unsichtbarer sozusagen.
Genau, diese erhöhte Gefährlichkeit, das sozusagen als kleiner Trigger und da stellt sich auch wieder so das Problem eigentlich einer, naja, man muss sagen, da ist es ja dann keine Analogie, sondern in die umgekehrte Richtung, dass man es eben wieder teleologisch reduziert. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem Strumpfmaskenbeispiel. Wir hatten ja gesagt, der Dieb, der ohne Strumpfmaske kommt, der darf sozusagen, der ist sozusagen profitiert von diesem generellen Einverständnis, der darf da die Räumlichkeiten betreten. Und derjenige, bei dem sich sozusagen der Diebeswille oder der Diebstahlswille schon objektiv irgendwie manifestiert hat, dann nehmen wir sozusagen an, dass das generelle Einverständnis von vornherein beschränkt ist. Ja, also das können wir dann sozusagen in dieses Einverständnis im Wege der Auslegung hineinlesen. Jetzt natürlich aber die Frage, was wir eigentlich machen, wenn wir vermummt den Laden betreten, weil es besonders kalt ist. Oder wenn wir eben sagen, wir dürfen nicht mit Masken den Laden betreten, also mit so Präsidentenmasken, wie im Film Point Break, ich weiß nicht, Gefährliche Brandung mit Keanu Reeves, einer meiner Lieblings-Surfer-Filme, obwohl ich keinen Plan vom Surfen habe.
Einer meiner Lieblings-Surfer-Filme, das ist ja schon ein sehr eingeschränktes Genre, also eines meiner liebsten Filme, in denen die Eröffnungsszene auf einer Vernissage stattfindet, ist der oder
welcher?
Gute Frage.
Irgendein James Bond.
Ja.
Nein, aber hier, Point Break. Jedenfalls haben die dort die Präsidentenmasken auf, wenn sie die Banken ausrauben. Ja? Und jetzt stellen wir uns mal vor, es ist Fasching. Ja, und jetzt komme ich da mit einer Maske, mit einer Grinch-Maske in den Laden rein, um das auch auszunutzen tatsächlich, um nicht irgendwie identifiziert zu werden durch die Kameras, was auch immer. Und dann stehle ich da Sachen. Kann ich da nicht auch sagen, naja, hier Sozialadäquanz, an dem Tag zumindest ist es normal, Masken zu tragen? Oder bleibt dann sozusagen so ein bisschen das Interesse halt? Das wird man dann im Einzelfall wahrscheinlich.
Aber ich würde sagen, wenn es dann sozialadäquat ist, in dem Moment mit Maske reinzugehen, muss es auch da sein. Denn sonst durchbrechen wir ja wieder den Grundsatz, dass es gerade nicht um die innere Haltung des Betretenden geht.
Aber wir könnten natürlich sagen, ob sein Interesse, das ist ja trotzdem immer noch so eine objektive Willenserklärung, ne, ob das sozusagen dann diese Bräuche mit umfasst oder nicht, kann man immer noch objektiv rekonstruieren.
Das stimmt, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn in Köln am 11.11. Der Laden voll maskierter ist dann niemand jetzt irgendwie was sagt. Es kann aber natürlich auch sein, dass dann Kölner, Düsseldorfer schreibt uns, Mainzer, wie ist das? Sind da Schilder an den Supermärkten, wo steht, also Verkleidung ja, aber Gesicht maskiert nein? Oder steht da jemand am Eingang? Und da steht dann jemand, der sich dann tatsächlich nur als Rewe-Verkäuferin verkleidet hat. Und dann sagt er, nein, heute nicht.
Und dann wird man immer gefragt, ja, wo sind denn die, keine Ahnung, die Tomaten und so weiter. Ja, ist mir auch oft passiert.
Haben Sie Tomaten auf den Augen?
Ja. Okay. Gut. Ja, aber dann haben wir eigentlich schon, ich meine, natürlich gibt es da immer noch zusätzliche Probleme. Also wenn ich hier etwa an das Hausverbot denke, vielleicht noch das wirklich ganz zum Schluss. Wir müssen auch immer schauen, wenn wir eben sagen, das sind Willenserklärungen, also auch diese Beschränkungen und überhaupt dieses Einverständnis, ob dieses überhaupt rechtlich zulässig ist. Also durchaus vorstellbar ist natürlich, dass bereits diese Beschränkung derart willkürlich ist oder bestimmte Folgewirkungen hat. Also denk etwa daran, ich habe ein Hausverbot an einem Bahnhof, auf einem Bahnhof, und ich will aber trotzdem reisen, und dadurch habe ich dann die Schwierigkeit, ich komme nur an den Zug, indem ich sozusagen, und ich muss sozusagen hierfür den Bahnhof betreten, da wird man dann wohl wieder Einschränkungen machen müssen, ja, oder wenn ich an Verstöße gegen das AGG denke, ja, also ich persönlich hatte das wirklich oft erlebt, und das war nicht schön, also wenn man dann wirklich vor der Tür stand und es gab überhaupt gar keinen Anlass, vielleicht irgendwie nicht reingelassen zu werden in das Etablissement, in die Diskothek. Und es hieß dann plötzlich, ja, nein, heute nicht, vor allem nicht mit den Schuhen und so weiter. Ja. Da hatte ich mich dann wirklich, ich habe auch mal eine Klausur dazu gestellt, wie ist das eigentlich, wenn ich dann sozusagen, ja, davon ausgehe, eigentlich ist jetzt diese Beschränkung oder dieses Verbot, da den Raum nicht zu betreten, irgendwie unwirksam oder verstößt gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kann ich dann irgendwie in einem unbemerkten Moment trotzdem die Räumlichkeiten betreten. Mhm. Ich bezahle auch.
Ja,
ich gehe nur an den Türstehern vorbei. Ist das dann trotzdem Hausfriedensbruch oder ist das nicht irgendwie vielleicht gerechtfertigt nach Paragraph 34 oder was auch immer? Also das sind dann die Gedanken, die einem dann durch den Kopf schwirren. Aber grundsätzlich wird man schon nochmal überprüfen müssen, ob die jeweilige Beschränkung oder umgekehrt das Einverständnis eben wirksam ist oder eben nicht.
Gut, aber ich würde fast sagen, dann kommen wir zum Thema.
Ein Eindringling umschreibt das Betreten gegen den Willen des Berechtigten, sodass eine Zustimmung des Hausrechtsinhabers bereits den Tatbestand des Hausfriedensbruchs ausschließt.
Bei Geschäftsräumen ist an eine generelle Zutrittserlaubnis zu denken, die wiederum durch den Hausrechtsinhaber von äußeren Merkmalen, beispielsweise keine Vermummung, abhängig gemacht werden kann.
Ja, und bei mehreren Hausrechtsinhabern kann bereits die Zustimmung eines Berechtigten einem Eindringen entgegenstehen, wobei zum Teil auf das Prinzip der Zumutbarkeit, zum Teil auf das Veto einzelner Hausrechtsinhaber abgestellt werden könnte. Ja, cool.
Ja, sehr schön. Ja. Zur Erklärung vielleicht noch, natürlich wird niemand sagen, du darfst nur vermummt rein. Also außer vielleicht beim Maskenball.
Ja, genau, stimmt.
Oder bei irgendwelchen Partys, wo man...
Da wären wir, wieder, da wären wir eben wieder bei der Unwirksamkeit, ne? Dieser Beschränkung. Aber ja.
Sehr, sehr schön.
Interessant. Und wir haben noch nicht mal alle Probleme mal wieder, ja, was der Hausfriedensbruch so bietet. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Paket geschnürt. Und ja.
Das denke ich auch. Feedback und Hinweise gerne an japodcast@fahlen.de oder slidet in unsere DMs @räuberischerespresso auf Instagram.
Ja, und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Paragraphen 1, 2, 3 in
Zukunft. Ganz genau. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.